Hallo, mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Mistelbach und Schloss Aspern an der Zeier. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. In der heutigen Folge spreche ich mit Mina Kaiser über historische Textiltechniken. Sie ist eine Fachfrau für Gewichtsweben, Brettchenweben, Kammweben, Handspinnen, Nadelbinden und Gewandschneiderei. Mina ist eine freischaffende Künstlerin. Zwei Schwerpunkte prägen ihre Arbeit. Ein Schwerpunkt ist das Zeigen des Handwerks und darüber hinaus auch die Lebensweise einer Handwerkerin in der jeweiligen Epoche. Der zweite Schwerpunkt sind Auftragsarbeiten, wie die Stücke, die Mina für die aktuelle Ausstellung im Mammutsmuseum Mistelbach angefertigt hat. Aber dazu kommen wir später. Mina, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt, wie es wird.
Gleich zu Anfang möchte ich wissen, was fasziniert dich an deiner Arbeit? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Handwerk auszuüben?
Der Werkstoff Textil hat mich schon immer fasziniert. Meine Mutter hat Tagebuch geführt über meine ersten Worte und das ist mir unlängst mal in die Hände gefallen, dieses Tagebuch. Und da steht tatsächlich schon, bevor ich Auto gesagt habe, Masche als eins der ersten Worte drin. Also offensichtlich ist es auch als ganz kleines Kind schon gewesen, dass mich der Werkstoff fasziniert hat. Und das ist dann auch noch weitergegangen. Meine große Schwester hat zu Hause immer gestrickt. Und das war Zeit, wo ich im Kindergartenalter war und noch nicht in der Schule und ich habe immer zugeschaut und ich wollte das auch können. Ich habe dann einfach so lange an sie hingesehen, bis sie mir auch die rechten Maschen beigebracht hat. Und dann irgendwann habe ich gesagt, das ist aber zu langweilig, nur die rechten Maschen, da macht man ja gar keine schönen Muster. Sie soll mir auch andere Maschen noch zeigen. Und dann kam das eben, dass ich gestrickt habe, bevor ich eingeschult wurde. Und das hat mich dann aber immer begleitet. Auch während der Schulzeit und im frühen Erwachsenenalter habe ich immer irgendein Werkstück gehabt, was ich gestrickt habe. Seien es Socken gewesen, wo ich die ganze Familie versorgt habe, oder Schals, Mützen, Handschuhe, ganz egal was, Pullover, Röcke. Alles habe ich einfach gestrickt. Und dann habe ich irgendwann die Freude dann entdeckt, auf Mittelalterfeste zu gehen und Mittelalterfeste zu besuchen. Und fand es ganz spannend und habe dann da entdeckt, dass da auch Textilhandwerker sind, die natürlich nicht stricken, weil Stricken ja eine moderne Sache ist. Aber ich habe dann andere ursprüngliche und historische Textiltechniken erlebt auf diesen Märkten. Und dann hat sich beides kombiniert, die Liebe zum Textil und das Historische daran. Und dann habe ich vor meinem allerersten Lager das Textilhandwerk des Brettchenwebens erlernt. Das war mein erstes historisches Handwerk. Und auch für das erste Lager die ersten Gewandungen komplett von Hand selbst genäht. Das war damals für eine Keltendarstellung, also schon eisenzeitlich. Und dann kamen die ganzen anderen Techniken so peu à peu dazu. Irgendwann dachte ich mir dann, das mit dem Nadelbinden schaue ich mir mal an, dann mit dem Handspinnen. Dann war für mich ein ganz großer Punkt, ich wollte unbedingt am Gewichtswebstuhl weben lernen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also wenn ich schon Brettchen weben kann und Gewichtsweben, dann kriege ich das mit dem Kammweben auch hin. War auch kein Problem. Und als letztes, also als aktuellstes vor 3 Jahren, hat mich dann einfach auch noch die Pflanzenfärberei interessiert, die ich dann einfach noch auch noch mit dazugenommen habe und hin und wieder dann auch am Lager gerne mal färbe. Ich möchte aber auch keine Gewähr übernehmen, dass dabei bleibt. Vielleicht gibt es irgendwann wieder irgendwas, wo ich mir denke, das will ich mir auch noch anschauen. Genau. Grundsätzlich würde ich sagen, was die Faszination angeht, es ist auch der Teil mit dem Lagerleben und der frühmittelalterlichen Lebensweise, die für mich sehr faszinierend ist. Es ist einfach die Ursprünglichkeit, der Einklang von Mensch, Tier und Natur, einfach die diese Wahrhaftigkeit und die Authentizität. Und so ein Leben am Lager und so ein Alltag am Lager ist einfach unglaublich sinnbehaftet und auch sinngebend. Und es ist ein unglaublich großer Gemeinschaftssinn unter den Lagerleuten und Zusammenhalt und Menschlichkeit wird noch groß geschrieben. Und all das zusammen, würde ich sagen, ist die Faszination an meiner Arbeit.
Du beschäftigst dich also seit Kindesbeinen an mit diesen verschiedenen Techniken. Und seit wann bist du dann als freischaffende Künstlerin tätig?
Komplett selbstständig als freischaffende Künstlerin bin ich seit Anfang 2019. Davor habe ich es 3 Jahre 50-50 aufgeteilt, um noch ein krankenversicherungspflichtiges Angestelltenverhältnis zu haben. Man muss es ja auch irgendwann erst finanziert bekommen. Aber ich muss sagen, es ist für diese Art und Weise ein großer Idealismus vonnöten, weil man lebt diese Art entweder ganz oder gar nicht. So großes Geld verdiene ich damit nicht als Künstlerin. In Urlaub fahren brauche ich auch nicht, aber ich bin ja sowieso die ganze Saison über überall unterwegs und dann brauche ich gar keinen Urlaub. Muss ich frei, also ich bin gerne im Winter dann auch mal ein paar Monate am Stück zu Hause.
Du lässt ja historische Gewandungen neu entstehen. In präziser Handarbeit fertigst du Tuniken, Wollkleider, Hosen, Wadenwickel und Mäntel an. Wie kann man sich die einzelnen Arbeitsschritte vorstellen? Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben?
Ich hätte jetzt mal einen Arbeitsprozess am Beispiel einer halbstattlichen Frauentracht. Das würde anfangen, man überlegt sich, welche Bestandteile hat überhaupt die Frauentracht an sich, die halbstattzeitliche. Da hätten wir ein in den meisten Fällen unverziertes Unterkleid aus Leinen, einen Peplos mit oder ohne Überschlag aus Wolle oder Leinen, eventuell mit einer Brettchenborte nach Fund. Des Weiteren kann man dieser Frauentracht einen brettchengewebten Gürtel zufügen, auch mit einem Fundmuster. Dann kann sie bestehen mit einem Rechteckmantel, der kann auch gefüttert oder ungefüttert sein und dann noch gegebenenfalls nadelgebundene Socken und eine Mütze. Das wäre quasi erstmal zu gucken, aus was besteht die Tracht, welche Bestandteile habe ich. Als nächstes schaut man die Stoffauswahl. Brauche ich Teile aus Leinen, brauche ich Teile aus Wolle, welche sind aus was? Unterkleider sind grundsätzlich eigentlich epochenübergreifend meistens aus Leinen. Überkleider je nach Region häufig aus Wolle, aber zum Teil auch aus Leinen. Dann schaue ich mir an, welche Stoffstärke. Nicht jedes Leinen ist gleich und auch nicht jeder Wollstoff ist gleich. Auch gerade bei Wollstoffen gibt es viele Unterschiede zwischen einem ganz leichten und feinen Wollstoff oder einem schweren Wallkloden, der dann wirklich auch für Wind und Wetter geeignet ist. Dann schaue ich auf die Farben, auf die Muster. Das ist alles quasi erstmal die Planung, die im Vorfeld stattfindet. Vor dem Arbeitsprozess. Dann gibt es den Zuschnitt nach Maß. Die zugeschnittenen Teile werden dann genäht. Alles wird von Hand genäht, also komplett ohne Maschine. Dann werden erst alle Kanten eingeschlagen und eingenäht. Dann werden die Einzelteile verbunden mit Handnaht und dann kommen gegebenenfalls Verzierungen drauf, also entweder Ziernähte oder eben zum Beispiel auch eine Bordenverzierung. In späteren Epochen sind es dann auch oft Besätze, also Stoffbesätze für eine halbstattzeitliche Frauentracht, aber eher nicht üblich. Dann beim Bereich vom Weben muss ich mir auch vorher Gedanken machen über welches Muster wird gewebt, welche Farbe und welche Länge. Das muss vor Beginn komplett geplant sein. Dann ist der Scherbrief und der Webbrief zu zeichnen. Dann wird das Werkstück geschert, also das bedeutet aufgezogen, die Kettfäden werden aufgezogen und dann wird es durchgewebt bis zum Ende der Kettfäden dann. Deshalb muss auch die Länge vorher schon geplant sein. Beim Nadelbinden habe ich auch vorher eine Farb- und eine Wollauswahl und je nach Wollstärke und je nach Funktion von dem Kleidungsstück auch dann eine entsprechende Stichauswahl. Gibt es nämlich auch verschiedene Stiche, die unterschiedliche Funktionen besser bedienen. Manche sind elastischer, manche sind weniger elastisch, manche sind besser für dünnes Garn, manche sind besser für dickes Garn. Gut. Und dann wird es auf Maß Nadel gebunden. Grundsätzlich kann man also sagen, Stoffauswahl, Garnauswahl, Musterwahl, Farbwahl, das alles führt dazu, dass also ich brauche vorher eine ordentliche Planung, damit ich dann zu einem gelungenen Werkstück komme.
Du hast vorhin erwähnt, dass du auch Wolle färbst. Färbst du die Wolle, die du für deine Kleidung brauchst, selbst ein?
Ja, einen gewissen Teil der Rohmaterialien, die ich dann weiter verarbeite, färbe ich auch selbst. Aber ich kann nicht komplett alles selbst färben. Das ist leider mit dem zeitlichen Aufwand nicht möglich, dass ich alles nur pflanzengefärbt herstelle. Allerdings habe ich selber einen inzwischen relativ hohen Anspruch und auch je höher der Darstellungsanspruch des Kunden ist, desto genauer suche ich Farben aus, die zwar chemisch gefärbt wurden, aber pflanzenfärbbar gewesen wären, damit die Authentizität gewährt bleibt. Und ganz deutlich erkennbar chemische, moderne und leuchtende Farben verarbeite ich nicht zum historischen Gewand. Und beim Färben ist mir der gesamte Prozess wichtig. Also das heißt, es geht dann bei mir schon mit dem Sammeln der Färbepflanze los. Das eignet sich super, das am Lager zu machen, weil man sich mal gleich zu Beginn dadurch mit seiner Umgebung vertraut macht und sich ganz achtsam durch das Umfeld bewegt, in dem man gerade unterwegs ist und wo man sein Zuhause aufgeschlagen hat. Und dann entsteht pflanzengefärbte Wolle fürs Nähen, Nadelbinden und Weben.
Du fertigst ja die unterschiedlichsten Gewandungen an. Welche Gewandungen fertigst du für welche Zeiten an? Kannst du uns da ein paar Beispiele geben?
Ich habe mich spezialisiert auf die Epochen der Spätantike bis Frühmittelalter. Im Speziellen bedeutet es für mich Schwerpunkte der Darstellungen Kelten, Bajuwaren, Alumannen, Langobarden und Wikinger. Hin und wieder kommen aber auch Aufträge anderer Darstellungen in dem Zeitfenster mal dazu, wie zum Beispiel die Iberer oder auch manchmal etwas mit slawischen Einflüssen. Gewandungen mache ich für Männer, Frauen und Kinder quasi von Kopf bis Fuß, außer Schuhe. Bei Männern können das sein Tuniken, Untertuniken, Svitas, also das sind diese Tuniken mit den Querriegeln, mit den Riegelbesätzen, Torsberghosen, Bluderhosen, Wadenwickel, Klappenmäntel. Was die Keltendarstellungen angeht, ist zu beachten, dass nicht in allen keltischen Epochen Hosen belegt sind und auch keine Wadenwickel. Bei Frauen handelt es sich um Unterkleider, Kleider und Übergewänder. Übergewänder sind also, gibt es verschiedene Möglichkeiten in den verschiedenen Epochen. Also entweder Peplos, Trägerrock, halblange Überkleider, Mantelkleider, Panovas. Also das sind die slawischen halblangen Röcke, die vorne offen sind und umgebunden werden. Schultertücher. Und da gilt grundsätzlich bei Männern und Frauen, ist alles aus Leinen und Wolle möglich. Gemeinsam für Männer und Frauen gibt es Bordengürtel, Rechteckmäntel, Gugeln und Nadelgebundenes. Also Socken, Kniestrümpfe, Mützen, Stulpen, Schalkrägen. Und das alles, was ich für Männer und Frauen mache, gibt es dann auch im Grunde genommen in extra klein für Kinder.
Was war das einfachste und was war das schwierigste Kleidungsstück, das du gemacht hast? Oder ist jedes für sich schwierig?
Das ist pauschal nicht so einfach zu sagen. Eigentlich ist alles leicht und schwer zugleich. Es liegt im Auge des Betrachters. Für viele wäre wahrscheinlich Tage und Wochen lang rein von Hand an einem Stück zu arbeiten extrem schwer, für mich nicht. Dafür fallen mir andere Dinge schwer, die für andere ganz leicht sind. Manchmal gibt's Schwierigkeiten im Arbeitsprozess, wenn mal was nicht klappt. Ich sage aber lieber Herausforderungen dazu. Weil hier ist der größte Raum für mich, auch wieder dazuzulernen. Verschiedene Versuche, dann trotzdem zum Ziel zu kommen. Dabei kann man ganz viel über sein Handwerk lernen und sammelt Erfahrungen und wird darin immer noch besser. Grundsätzlich, nicht immer muss ein sehr zeitintensives Werkstück auch sehr schwer sein, aber auch nicht jedes schnellere Stück ist leicht.
Du zeigst ja auf den historischen Festen dein Handwerk. Wie weit fährst du? Was war eigentlich deine längste Anreise zu einem historischen Fest?
Also bisher habe ich Veranstaltungen besucht und besuche es auch jedes Jahr wieder in Deutschland, Österreich und Südtirol. Also zählt ja rein vom Verwaltungsland her zu Italien, aber die Südtiroler hören das nicht gern. Und da gibt es jedes Jahr eben Veranstaltungen, wo ich dabei bin, wo ich auch immer hinfahre. Meine bisher längste Anfahrt ist das Freilichtmuseum Funkenburg in Thüringen. Da habe ich eine 600 Kilometer lange einfache Fahrt. Dafür darf ich aber ein echtes Grubenhaus komplett für 9 Tage beleben. Also das lohnt sich für diesen Zeitraum. Die Entscheidung für oder gegen eine weite Strecke richtet sich nach dem Umfang des zu transportierenden Equipments und der Dauer des Aufenthalts. Also zum Beispiel, auch wenn ich weniger als 200 Kilometer hätte, dafür aber komplett mein gesamtes Lager aufbauen muss für 2 Tage, mache ich nicht. Weil bis ich mit dem Aufbau fertig bin, kann ich dann mit dem Abbau schon gleich wieder anfangen. Weil es sehr viel ist für mich auch alleine und das aufzubauen, das dauert. Aber um es vernünftig darzustellen, muss halt auch ordentlich präsentiert werden. Grundsätzlich würde ich sagen, im Schwerpunkt mache ich Teilnahme an Veranstaltungen ab 4 Nächten, ungefähr bis 400 Kilometer. Kürzere Dauer eher selten, weiter als 400 Kilometer dann, wenn ich länger bleiben kann. Ins Mammuts habe ich 397.
Da habe ich gleich eine weitere Frage. Wo ist da eigentlich deine Werkstatt? Wo arbeitest du? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also eine klassische feste Werkstatt mit nur dafür vorgesehenen Räumen und Werkzeugen habe ich keine. All meine Werkzeuge für das historische Textilhandwerk sind samt meinem Lager mobil und transportabel. Das heißt, ich kann grundsätzlich meine Werkstatt überall aufbauen und überall arbeiten. Werkzeuge sind der Gewichtswebstuhl, mehrere Bandwebrahmen fürs Kamm- und Brettchenweben in Längen von 1,5 bis 8,5 Meter, verschiedene Nadeln aus allen Stärken und Größen zum Nadelbinden und Nähen aus Holz, Horn, Knochen und Metall, verschiedene Handspindeln und Spinnwirtel, Utensilien zum Weben, wie zum Beispiel Webkämme, Webbrettchen, Webgewichte, Webschiffchen, dann auch noch natürlich Scheren in sämtlichen Größen, Färbekessel und so weiter. Rohmaterial, das ich für das Arbeiten brauche, sind Stoffe aus Leinen und Wolle, Nähgarne, Webgarne, Dochtwolle und Färbepflanzen. Und je nachdem, was es für ein Werkstück werden soll, wird das jeweilige Rohmaterial mit dem jeweiligen Werkzeug für die entsprechende Technik verarbeitet, und zwar dort, wo ich meine Werkstatt gerade aufgebaut habe. Ich kann also quasi überall arbeiten, da ich komplett unabhängig von Strom bin. Bin ich nicht auf einer Veranstaltung, dann ist dieses überall auch gerne mal mein Wohnzimmer oder mein Esszimmer.
Dein zweiter Schwerpunkt sind Auftragsarbeiten. Wer meldet sich bei dir für eine Auftragsarbeit? Und gibt es da eine Warteliste? Wie kann man sich das vorstellen? Oder wie melde ich mich bei dir?
Also der Schwerpunkt der Auftraggeber sind und auch der Großteil sind andere Geschichtsdarsteller. also Lagergruppen, museale Darsteller, historische Handwerker, aber auch hin und wieder Museen. Im Normalfall erreicht mich der Auftrag persönlich durch die Teilnahme an einer Veranstaltung oder dadurch, dass meine Gewandungen irgendwo gesehen werden, weil sie getragen werden und dann derjenige darauf angesprochen wird, wo die denn her sei und dann Kontakt vermittelt wird. Warteliste, klassisch würde ich sagen, jein. Also wenn ich den Auftrag zusage, wird er auch definitiv gefertigt. Und die Dauer bis zur Fertigstellung richtet sich dann zum einen nach dem Zeitwunsch des Auftraggebers und zum anderen nach meiner aktuellen Auftragslage und ob ich in der Saison bin oder außerhalb der Saison. Beim Zeitwunsch des Auftraggebers, der hat erstmal die höhere Priorität, den kann ich entweder bestätigen oder meinen nächstmöglichen Zeitrahmen nennen, in dem ich das fertigstellen kann. Ich würde sagen, ungefähr in 80% ist der Zeitwunsch des Auftraggebers auch machbar. Momentan als Beispiel für eine Fertigungszeit mitten in der Saison in etwa sind 6 Wochen zu rechnen. Es kann aber auch kürzer oder länger sein. In der Winterzeit kann es oftmals auch kurzfristiger möglich sein, weil ich nicht so viel auf den Veranstaltungen unterwegs bin und dann nicht so viel meiner Zeit anderweitig gebunden ist. Ausnahme, die am Gewichtswebstuhl von Hand gewebten Wadenwickel. Da gibt es im Jahr für mich nur 2 bis 3 Paar, die ich schaffe. Die sind für dieses und nächstes Jahr schon komplett ausgebucht.
Ich möchte jetzt auf die Kleidung, die wir in der aktuellen Ausstellung Die geheimnisvolle Welt der Ibera im Mammutsmuseum Mistelbach zum Anprobieren für Kinder und Erwachsenen haben, zurückkommen. Du hast dir all diese Gewandungen angefertigt. Danke übrigens dafür. Ich finde sie sehr gut gelungen und sie kommen auch sehr gut an. Aber kannst du sie uns jetzt genauer beschreiben?
Also es freut mich schon mal, dass sie sehr gut ankommen. Ich habe mich schon gefragt, ob es wohl gut angenommen wird auch und auch, ob sie passen, rein von den Größen her. Also grundsätzlich handelt es sich um eisenzeitliche Tracht, so in etwa 5. bis 1. Jahrhundert vor Christus, für jung bis alt im Gebiet des heutigen Spaniens. Die verwendeten Materialien sind rein aus Leinen für die Ibera-Trachten, die ich gefertigt habe. Also das betrifft die Stoffe, die Kammgürtel, die Klavi und die Nähte. Es ist keine Wolle verwendet. Es ist eine Männertracht, eine Frauentracht, 2 Mädchentrachten im heutigen Schulalter, 2 Bubentrachten im heutigen Schulalter und 1 Mädchen- und 1 Bubentracht vor dem heutigen Kindergartenalter. Alles sind halblange bis lange Tuniken, also Knie- bis Knöchellang bei den Männern und Kleider für die Frauen. Alle entweder ärmellos, kurzarm oder dreiviertelarm. Dabei sind keine Hosen. Entweder werden die halblangen Tuniken oder die Kleider getragen mit einem Rechtecktuch oder mit einem Kammgürtel. Das Rechtecktuch wird über einer Schulter geknotet und dann, ja, wir würden wahrscheinlich sagen, schärpenähnlich getragen. Also unter der einen Schulter, unten drunter und über der anderen Schulter geknotet. Und manche Tuniken oder Kleider sind ganz ohne weitere Verzierungen. Manche sind mit Verzierung, sogenannte Klavi, also Klavus in der Einzahl, die auch bekannt sind aus den spätantiken römischen Trachten. Da wurden die Klavi direkt in den Stoff schon mit eingewebt, indem andersfarbiges Garn in der Kette verwendet wurde. Und diese Klavi sind aus litzengewebten Leinenbändern, die ich aufgenäht habe.
Danke für diese Beschreibung. Ich glaube, jetzt kann man sich diese Gewandungen doch ganz gut vorstellen. Aber jetzt eine andere Frage noch. Wenn du hier bei uns bist, arbeitest du ja in der eisenzeitlichen Hütte. Inspiriert dich diese Umgebung? Wie fühlst du dich dort?
Also die Belebung von historischen Gebäuden oder deren Rekonstruktionen und Nachbauten lässt natürlich das Herz jedes Reenactors höher schlagen, beziehungsweise würde ich sagen, ist es in der Szene schon auch die Königsdisziplin. Man freut sich einfach, wenn man ein Haus beleben darf. Das ist einfach das eigene historische und authentische Erleben wird einfach dadurch noch tiefer und es wird komplettiert. Natürlich ist es auch am Lager ein sehr schönes, authentisches und historisches Erleben. Aber ein Zelt ist eben kein Haus. Und es ist einfach noch runder und noch vollständiger, in so einem wirklichen historischen Haus zu sein, auch in der entsprechenden historischen Umgebung. Auch ohne Lichtschalter und Steckdosen und solchen Sachen. Also die sind einfach in den historischen Häusern schon mal gleich gar nicht vorhanden. Und dann kommt man auch nicht auf die Idee, sowas zu vermissen, weil es einfach überhaupt nicht in den Rahmen passen würde. Und also für mich ist es schon immer ein ganz besonderes Highlight, wenn ich in dem Museum ein Haus beleben darf. Und es ist auch immer was, worauf ich mich schon im Vorfeld dann freue von den Veranstaltungen und auch im Mammuts jetzt. Freue ich mich immer, wenn ich weiß, ich darf in die Hütte und richte die jedes Mal dann liebend gerne wieder mit meinen ganzen Werkzeugen und Erzeugnissen ein. Und also es ist für mich schon immer ein extra Highlight, wo ich mich an der Stelle gerne auch nochmal dafür bedanken möchte.
Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön, Mina, dass du uns diese interessanten Einblicke in deine Arbeit gegeben hast. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch war wirklich ganz umwerfend interessant. Und danke, dass du da gewesen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wer jetzt neugierig geworden ist, der besucht uns im Mammuts Schloss Aspern an der Zeier und Museum Mistelbach live. Alle Infos zu eurem Besuch auf www.mammuts.at.